Hallo ihr da draußen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudus, eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute begrüßen euch Christa, die hier neben mir sitzt. Christa Köntges ist Stationspsychologin und psychologische Psychotherapeutin, arbeitet auf der Station 8 der Uniklinik Freiburg und ist zusätzlich noch in eigener Praxis tätig. Und mein Name ist Sebastian, ich bin Chefarzt einer Tagesklinik in Karlsruhe und bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Und seit ungefähr 100 Jahren Moderator bei Jung und Freudlos.
Richtig, hunderte von Jahren sind es vielleicht noch nicht. Den Podcast gibt es ja schließlich erst nachgewiesen seit 85 Jahren.
Mhm.
Ja, genau, aber fast, knapp daneben.
Und was es seit einigen Monaten gibt, ist unsere neue Reihe zum Update zu Störungsbildern, die euch schon vorgestellt wurden in der Vergangenheit. Und wir gedacht haben, wir bringen euch nochmal auf den neuesten Stand, jetzt auch gerade mit dem ICD-11-Update.
Mhm.
Und da haben wir auch heute wieder eine neue Folge am Start.
Genau, wir möchten heute mit euch über Trauma sprechen, das heißt über posttraumatische Belastungsstörungen, über Traumafolgestörungen, überhaupt alle Neuerungen, die es im neuen ICD-11-Kapitel gibt.
Mhm.
Und für diese Neuerungen haben wir natürlich Leute eingeladen, die auch wirklich was von diesen Neuerungen verstehen. Wir jedenfalls sind noch genauso naseweiß wie ihr da draußen.
Und freuen uns, viele Fragen loswerden zu können,
genau.
Um das mit der Naseweisigkeit zu verändern im Laufe der Folge.
Richtig. Und deswegen haben wir zu dieser Folge zwei wirklich super Experten eingeladen. Der eine ist Dr. Jörg Angenent, ein psychologischer Psychotherapeut, der sehr lange die Ambulanz an der Uniklinik Freiburg gearbeitet hat. Und PD Dr. Ulrich Fromberger, den ehemaligen Chefarzt der Klinik Lindenhöhe in Offenburg. Aber ich glaube, dazu gleich noch mehr im Interview.
Genau, und zum Einstieg haben wir euch einmal wieder ein Bild mitgebracht.
Richtig.
Beziehungsweise nicht wir erstellen lassen.
Richtig, genau. Das ist wieder ein Resultat aus unserer Schülerkooperation mit meinem lieben Freund Nils und den SchülerInnen der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule. Und was haben wir denn heute auf diesem Bild zu sehen, liebe Christa?
Es sieht düster aus.
Es sieht furchtbar düster aus.
Richtig beklemmend, wenn man sich das anguckt.
Ja.
Und man kann, wenn man genau hinguckt, irgendwie eine junge Frau erkennen.
Ja.
Sieht aber nicht allzu viel außer der Frau und einem sehr prominenten Schatten.
Ja, also wir sehen viel Schwarz.
Ja.
Wir sehen ein paar Reflexionen in der jungen Frau und vor allen Dingen wirft diese einen doch relativ langen und großen Schatten auf dem Boden vor ihr.
Mhm.
Hm.
Also ganz schön bedrohlich.
Sieht bedrohlich aus, ne? Das ist auch das, was mir durch den Kopf geht. Ja. Was meinst du, war die Intention der SchülerInnen dahinter?
Also ich glaube, was da irgendwie sehr gut durchkommt, ist so dieses Beklemmende und so dieses, dass die Wahrnehmung auch völlig eingeschränkt ist auf so dieses Dunkle und den Schatten und da auch relativ wenig Verbindung so zur Außenwelt ist.
Mhm. Mhm. Stimmt, das sieht sehr einsam und isoliert aus, ja. Und für mich ist es wirklich die Bedrohung, die hier durchkommt. Ne?
Mhm.
Also da ist kein Sicherheitsgefühl, sondern die Weite, die wirkt irgendwie bedrohlich und der eigene Schatten paradoxerweise am meisten. Also irgendetwas ist da in unserer Darstellerin, das sie wirklich verfolgt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an die Schülerinnen dafür und für diese schöne Kooperation. Christa, wir wollten einmal darüber referieren, was eigentlich alles so unter dem Begriffen Trauma und Traumafolgestörung zu verstehen ist.
Mhm.
Und fairerweise müssen wir eigentlich sagen, wir haben da schon mal drüber gesprochen, nicht wahr?
Genau, vor ziemlich genau 4 Jahren, das ist im April 2021 rausgekommen, die Folge mit eben erwähntem Dr. Jörg Angenent, der auch dann jetzt heute wieder zu Gast ist, der schon mal so einen Überblick gegeben hat und das lohnt sich auf jeden Fall, sich das nochmal anzuhören.
Mhm.
Und für alle diejenigen von euch, die da jetzt nicht unbedingt ad hoc die Zeit zu haben, würden wir noch mal so ganz kurz etwas über die Basics erzählen. Und wie gesagt, für eine Vertiefung, hört euch gerne die Folge noch mal an.
Okay, sehr schön. Also, ich würde vielleicht mal den Start machen und ein bisschen versuchen zu gliedern. Es gibt vielleicht 3 Störungsbilder in der alten Klassifikation, die da auch so zusammengefasst wurden im ICD unter der Kategorie F43. Und die erste, das ist die akute Belastungsreaktion.
Mhm.
Christa, was wissen wir über die akute Belastungsreaktion?
Das ist eine Reaktion, die als traumatisch erlebten Ereignis oder einem sehr stressigen Ereignis auftritt, mhm, und die erstmal irgendwie mit einem psychischen, emotionalen oder körperlichen Ausnahmezustand assoziiert ist, der aber sehr gut durch das Ereignis auch erklärbar ist. Also, dass man sagen würde, wenn was Schlimmes passiert, dann können Leute erstmal irgendwie so aus der Spur geworfen sein und dann geht es denen vielleicht irgendwie körperlich nicht gut oder eben psychisch nicht gut oder die sind irgendwie eben in einem Ausnahmezustand. Und das ist aber was unmittelbar auf ein stressiges Ereignis passiert und was dann auch irgendwann sich wieder zurückbildet. Man das deswegen auch nicht als Störung im Sinne von, dass da irgendwas so in der inneren Verarbeitung schiefläuft oder dass sich da irgendwie was, eine Eigendynamik irgendwie herausbildet oder so, klassifizieren würde, sondern eigentlich erstmal als quasi normale Reaktion auf ein sehr stressvolles Ereignis.
Okay, also das ist eigentlich genau das, wie alle wahrscheinlich reagieren würden, wenn ihnen was nach menschlichem Ermessen Schlimmes passiert, dass sie irgendeine Form von Reaktion zeigen, irgendwie zunächst überfordert sind und auch beeinträchtigt sind.
Genau.
Aber das dann auch hinter sich lassen können.
Genau. Und das ist, glaube ich, wichtig, das ernst zu nehmen, weil man dann während dieser akuten Belastungsreaktion zum vielleicht auch irgendwie nicht arbeiten gehen kann oder irgendwie Unterstützung braucht. Mhm. Aber eben ohne jetzt, dass sich da irgendwie eine psychische Störung zwangsläufig daraus entwickelt.
Okay.
Genau, und dann haben wir die zweite Kategorie, die Anpassungsstörungen.
Richtig. Die Anpassungsstörung wurde dann so in der logischen, fast chronologischen Reihenfolge gelistet. Und zwar haben wir hier auch eine psychische Reaktion auf ein Lebensereignis. Aber in dieser Definition ist ganz bewusst dieses Ereignis auch etwas kleiner gehalten. Also es muss sich jetzt nicht um ein klassisches, in Anführungsstrichen, Trauma handeln, das wirklich über die Maßen stark ist und beeinträchtigend ist, sondern es kann auch um typische, in Anführungsstrichen, Situationen sich handeln, wie zum Beispiel den Verlust des Arbeitsplatzes, das Ende einer Beziehung, den Tod von Angehörigen oder eine eigene schwere Erkrankung, also durchaus sehr, sehr stressige Live-Events, auf die es dann eben auch eine psychische Reaktion gibt.
Mhm. Genau, und diese Reaktion kann dann eben so aussehen, dass man sich eben ständig irgendwie damit beschäftigt und irgendwie viel grübelt und die ganze Zeit sowieso gedanklich gefangen ist oder eben auch Ängste entwickelt. Und dass das dann im Gesamten dazu führt, dass es immer schwieriger wird, so den Alltag zu bewältigen. Also, dass man dann eben nicht gut wieder in die Spur kommt und eben da sowieso eingeengt ist.
Mhm, okay. Das heißt auch, dass depressive Symptome zum Beispiel sich zeigen können wie Angst, Schlafstörungen oder Konzentrationsprobleme. Und die Beschwerden, die beginnen dann eigentlich meistens innerhalb von Wochen nach dem auslösenden Ereignis, also relativ zeitnah, und sollten, damit diese Klassifikation der Anpassungsstörung erfüllt ist, etwa 6 Monate nach Wegfall der Belastung auch wieder abklingen. Und wenn diese Belastung aber andauern sollte, das ist ja je nach Ereignis auch denkbar, dass die Belastung weitergeht, dann kann diese Störung auch länger bestehen.
Mhm.
Okay.
Genau, und es ist so ein bisschen im zeitlichen Verlauf, also länger als so eine akute Belastungsreaktion eben. Hier spricht man von mehreren Monaten, die das durchaus anhalten kann. Aber erfüllt eben nicht die Kriterien von einer posttraumatischen Belastungsstörung, auf die wir dann gleich auch nochmal ausführlicher zu sprechen kommen.
Mhm.
Und auch nicht die Kriterien von einer Depression. Und das ist manchmal, finde ich, gar nicht so ganz einfach abzugrenzen. Wo hört eine Anpassungsstörung auf und wo fängt eine Depression an? Da muss man sicherlich auch den Verlauf irgendwie genau im Blick behalten und sich die Kriterien nochmal ganz genau angucken.
Hm. Ja, das ist ja irgendwie klar. Eine Depression darf ja nach 2 Wochen fortdauernden depressiven Symptomen diagnostiziert werden. Und die Anpassungsstörung darf bis zu 6 Monate andauern. Das heißt, wir haben hier eine ordentliche Überschneidungszeit, in der wir wirklich ganz genau hingucken müssen. Und so, das ist auch ein sehr, sehr häufiges Krankheitsbild. Also ich habe gelesen, je nach Untersuchung 10-40% der Konsultationsanlässe wegen psychischen Problemen sind aufgrund von Anpassungsstörungen. Mhm. Also wahnsinnig häufig und deswegen auch sehr, sehr relevant für die tägliche Praxis.
Mhm. Und das ist auch was so dem klinischen Eindruck so aus der Praxis, finde ich, sehr entspricht, gerade im ambulanten Bereich, wo man auch sagen muss, es handelt sich ja hier auch um Lebensereignisse, denen wir ja, die meisten von uns in irgendeiner Form irgendwann mal ausgesetzt sind, wie eben so Trennungen oder dass jemand verstirbt. Und das erklärt, glaube ich, auch die Häufigkeit. Das ist einfach, viele Leute gibt, die irgendwie so ganz gut im Leben funktionieren und dann eben einmal aus der Bahn geworfen werden durch so ein Ereignis und dann eben Unterstützung brauchen, um so wieder ins Funktionieren oder auch in so ein Wohlbefinden reinzukommen.
Wie kann diese Unterstützung denn aussehen?
Also ich glaube, es geht in erster Linie sehr viel darum, erstmal zu klären, was da eigentlich genau passiert ist und auch wie die innere Verarbeitung so ist. Weil wir hatten ja auch mal diese Folge zu diesen Trauerreaktionen, Trauerbewältigung, wo man auch festgestellt hat, dass Leute dann am Anfang mit Verständnis reagieren und irgendwie sehr mitfühlend sind und dann irgendwann aber auch schnell denken, jetzt müsste es mal gut sein oder vielleicht auch selber überfordert sind. Und da macht das, glaube ich, nochmal Sinn, sich auch ändernde Lebenssituationen anzugucken. Wenn jetzt zum Beispiel bei einer Trennung sind ja auch ganz viele Sachen auch mit verbunden oder bei einem Todesfall, dass man dann nochmal guckt, was kommt denn eigentlich auf die Betroffenen so alles zu und wie kann man die dabei unterstützen, irgendwie diese Lebensphase irgendwie möglichst gut zu bewältigen.
Also du hast den Behandlungsauftrag direkt angenommen, Christa, bist schon in die Psychotherapie eingestiegen. Genau, also die Christa und ihre BerufsgenossInnen können euch auf jeden Fall helfen im Falle von einer Anpassungsstörung. Mhm. Ja, damit ist gemeint, die Psychotherapie ist auf jeden Fall unter Umständen indiziert und hilfreich.
Genau. Wunderbar. Also deswegen das auch als Aufruf zu verstehen, wenn man irgendwie merkt, dass man nach einem schwierigen Lebensereignis eben nicht so zurück zu seinem normalen Befinden irgendwie alleine wiederfindet, das auch durchaus ernst zu nehmen.
Auf jeden Fall, ja. Und dann kommen wir jetzt zur nächsten Störungskategorie, der posttraumatischen Belastungsstörung, die sogenannte PTBS oder auch manchmal PTSD genannt. Das kommt von der englischen Abkürzung für Post-Traumatic Stress Disease. Mhm. Was verstehen wir denn unter einer PTBS, Christa?
Also das ist erstmal ein Störungsbild, was, wie der Name schon sagt, eben nach einem Trauma auftritt. Mhm. Also einem Ereignis oder einer Situation mit außergewöhnlicher Belastung oder auch Bedrohung, die bei jedem oder fast jedem eine tiefgreifende Verzweiflung hervorrufen würde. Wenn man jetzt mal überlegt, was damit gemeint sein könnte, das ist schon ein Ereignis, was irgendwie so über so normale Ereignisse oder die Range, die wir so aus unserem Alltag kennen, deutlich hinausgeht. Das kann zum Beispiel ein Unfall sein oder ein Überfall oder auch eine Naturkatastrophe. Also das können sehr unterschiedliche Ereignisse sein, die dann als traumatisch gelten.
Also wenn wir uns diese Definition anhören, das ist zumindest immer mein Gedanke dabei. Ich finde, das ist ja wahnsinnig weich in der Definition, ja, die bei fast jedem eine Reaktion hervorrufen würde. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, was bei fast jedem etwas macht, du?
Nee. Und das ist auch was, wo, glaube ich, auch viel gerungen wurde und gerungen wird und wo sich Definitionen auch immer wieder ändern und wo wir, glaube ich, auch unsere Experten gleich nochmal befragen können. Die
gehen da nochmal näher drauf ein, zum Glück.
Noch besser fassen können.
Ja.
Genau, und dann entstehen Symptome.
Ja.
Und es gibt so drei Bereiche. Einmal so diesen Bereich Wiedererleben des traumatischen Ereignisses. Also, dass es irgendwie nicht so vorstellen kann, wie das bestimmte Dinge wie so Gerüche oder bestimmte Bilder oder sowas immer wieder auftauchen, die eben mit dem Ereignis assoziiert sind. Dann gibt es ein Vermeidungsverhalten, also dass man versucht, irgendwie zum Beispiel bestimmte Orte nicht mehr aufzusuchen oder irgendwie traumaassoziierte Situationen irgendwie zu vermeiden. Und es gibt so diesen Bereich Hypervigilanz, heißt das, also so erhöhte Wachsamkeit oder Schreckhaftigkeit. Das ist so, dass die Betroffenen eben erhöhte Grundängstlichkeit haben, eben schreckhaft sind und sich schneller bedroht fühlen. Das einfach sehr unangenehm ist, weil es mit vielen Ängsten auch irgendwie verbunden ist.
Mhm. Das ist diese Symptomtrias, von der wir später nochmal was hören werden. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen diesem Wiedererleben und eigentlich normalen Erinnerungen? Weil wenn ich mir jetzt eine Situation in den Kopf rufe, die ich jetzt besonders einprägsam fand, dann ist es mir durchaus schon auch möglich, mich an Gerüche oder Ähnliches zu erinnern. Aber bei diesem Wiedererleben ist es anders, nicht wahr?
Mhm. Also es ist so, dass das ja ganz erstaunlich ist, zum Beispiel gerade mit Gerüchen, ne? Wenn man irgendwie so über die Kirmes läuft und dann auf einmal irgendwelche Erinnerungen wieder hat oder irgendwelche Szenen, die 20, 30, wie auch viel auch immer Jahre her sind. Der Unterschied ist, dass ich dann trotzdem in der Situation weiß, dass ich jetzt hier gerade über einen Kirmesplatz laufe und eben nicht in der Situation bin und es eben quasi dem Gehirn klar ist, dass es sich hier um eine Erinnerung handelt. Erinnerungen verblassen auch mit der Zeit oder werden irgendwie neu zusammengestellt, also dass man sich vielleicht auch an Sachen erinnert, die so gar nicht stattgefunden haben. Und besonders emotional aufgeladene Erinnerungen, die bleiben so auch länger verfügbar. sind aber eben trotzdem Erinnerungen. Und bei so diesem Wiedererleben, das ist irgendwie sehr wörtlich zu verstehen, dass das Gehirn quasi diese Unterscheidung nicht mitbekommt oder nicht hinbekommt und eben nicht weiß, ich bin jetzt hier quasi im Frühjahr 2025 und habe eine schlimme Erinnerung, sondern dass das im Prinzip so abgespult wird, als wäre man gerade in dieser Situation. Und das ist eben auch das, was so bedrohlich ist und das so unangenehm macht.
Wow, super. Besser hätte ich es nicht beschreiben können. Ich glaube, jetzt können wir uns ein bisschen besser vorstellen, was gemeint ist, wenn wir von diesem Wiedererleben sprechen. Die Begriffe Intrusion und Flashback hört man auch häufig in diesem Kontext. Ja, nochmal so als kleine Ergänzung. Okay. Es gibt unterschiedliche Formen von traumatischen Ereignissen. Da gibt es eine Möglichkeit zu unterscheiden. Da können wir auch noch mal kurz drauf eingehen, Christa. Und zwar haben wir da so zwei Achsen, die wir unterscheiden können. Die eine ist eine relativ leicht verstehbare Achse, ja. Und wir haben auf der einen Seite dieser Achse zum Beispiel Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Unfälle. Also Ereignisse, bei denen man quasi wirklich beiläufig, ohne Absicht zum Opfer werden kann. Und auf der anderen Seite der Achse haben wir die interpersonelle Gewalt, also wo wirklich Gewalt zielgerichtet von anderen Menschen ausgeübt wird. Und diese Achse ist deswegen wichtig, weil diese interpersonelle Gewalt, dieses zielgerichtete Trauma deutlich schwerer wiegen kann als die andere Seite der Achse mit Naturkatastrophen oder Unfällen.
Genau, und es gibt die andere Achse, die beschreibt die Häufigkeit oder eben Singularität des Ereignisses. Also ob ein traumatisches Ereignis einmal auftritt, wie jetzt zum Beispiel bei einem Unfall oder bei einem einmaligen Überfall, oder ob es sich um ein Ereignis oder eine Ereigniskette handelt, wo man mehreren traumatischen Situationen ausgesetzt ist. Das kann zum Beispiel bei Menschen der Fall sein, die im Krieg sind, die dann immer wieder traumatische Erlebnisse haben und irgendwie verarbeiten müssen. Genau, und die Unterscheidung ist insofern wichtig, als dass je nach Typ des Traumas oder je nach Kategorie eben auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, eine PTBS zu entwickeln oder eben nicht.
Das heißt also Ereignisse, die nicht mich persönlich betreffen, sondern die eher flächig sind und die einmalig sind, sind eher nicht so sehr dazu angetan, eine PTBS zu entwickeln, wie jetzt zum Beispiel eine gezielte, wiederholte Traumatisierung durch eine Einzelperson.
Ja.
Okay. Und wie ist das denn mit der PTBS und der Zeit? Wir hatten vorhin einige Zeitkriterien präsentiert. Die akute Belastungsreaktion, die kommt sofort. Die Anpassungsstörung kommt bis 6 Monate und auch relativ schnell. Wann kommt die PTBS frühestens?
Das ist eine gute Frage, weil man kann sie nach 3 Monaten diagnostizieren. Das liegt aber nicht daran, dass vorher keine Symptome auftreten, sondern dass man es vorher halt so schwer abgrenzen kann. Ne? Wir haben eben die akute Belastungsreaktion genannt, wo einfach auch ausgedrückt wird, dass erstmal viele Leute eben nach einem traumatischen Ereignis eben irgendwie Symptome entwickeln, die dann aber eben auch wieder abflachen können. Und wenn das nach 3 Monaten immer noch der Fall ist, dann kann man eine PTBS diagnostizieren, wenn die anderen Kriterien erfüllt sind.
Okay, also ein eher nach hinten schiebendes Zeitkriterium. Und sicherlich erwähnenswert ist, dass eine PTBS selten alleine kommt. Es kommt auch gerne mal zu sogenannter traumakompensatorischer Symptomatik. Das heißt, es können Symptome oder vielleicht auch ganze Erkrankungen wie Suchterkrankungen, Depressionen noch mit einhergehen. Und es kann sich auch eine Veränderung der Persönlichkeit unter der PTBS einstellen. Und eine PTBS kann auch in schweren Fällen häufig noch mit leichten, mittleren oder starken dissoziativen Symptomen wie Amnesien oder dissoziativen Anfällen einhergehen.
Genau, also kann im Zweifel ganz unterschiedlich aussehen.
Sehr unterschiedlich, so ja. Also eine breite Differentialdiagnostik beziehungsweise eine breite Palette an potenziellen Komorbiditäten.
Bevor wir gleich unsere Experten nochmal befragen, die machen, werden uns auch nochmal was zusammenfassen. Aber Bastian, kannst du uns sagen, wie die Therapie aussieht?
Ja, also es gibt ganz viele unterschiedliche Therapieverfahren, über die wir später auch nochmal en Detail sprechen. Aber gemeinsam haben sie es eigentlich alle, dass es im Großen und Ganzen um Exposition geht. Das heißt, wir versuchen eigentlich, dass das Trauma aus der Verdrängungsecke tatsächlich herauszuholen und ein Wiedererleben in schaffbaren Portionen zu vermitteln. Und das ist eigentlich so die gemeinsame Endstrecke von den meisten Traumastörungstherapieverfahren.
Mhm, klingt ganz schön anstrengend. Ist aber lohnenswert.
Ist lohnenswert, ne? Aber ich glaube, es ist auch so eine der anstrengendsten Therapieformen, also die man so machen kann, haben alle Expo-Verfahren mit sich so miteinander gemeinsam, dass sie ganz schön ordentlich Kraft kosten. Ja. Gut, Christa, sind wir bereit für unsere Experten?
Wir sind bereit.
Also, dann los geht's. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der folgenden Folge geht es um Trauma, Traumafolgestörungen, obwohl wir uns Mühe geben, wirklich eher grob und sehr sensibel über das Thema zu sprechen, kann es dennoch sein, dass wir einige potenziell triggernde Themen ansprechen. Also wenn ihr euch gerade nicht gut fühlt, überlegt euch, ob die Folge gerade richtig ist für euch, hört sie im Zweifel mit einer anderen Person zusammen oder überlegt, ob ihr euch die Folge überhaupt anhören wollt. Ansonsten wünschen wir euch viel Freude beim Hören.
Also wir können ja auch nicht alles wissen.
XD. Was?
Aber was Schönes zu wissen.
Das Experteninterview.
Wir begrüßen euch aus unserem Tonstudio und sitzen hier in live, echt und in Farbe mit zwei hochkarätigen Gästen. Aber zuerst mal möchte ich euch meine Podcast-Kollegin Christa begrüßen.
Ja. Hi.
Hi. Hi Christa, wie geht's?
Jetzt hier im Studio. Gut.
Ja. Ja, super. Dann sehen wir uns gleich an zwei anderen Orten wieder. Ja, Christa, wen haben wir denn heute da?
Wir haben zwei sehr erfahrene und hochkarätige Gäste zum Thema posttraumatische Belastungsstörungen und Traumafolgestörungen da, die wir euch in der Folge jetzt etwas genauer vorstellen möchten.
Ja, und ich mache gern mal den Anfang mit dir, Ulrich. Ulrich, du bist PD-Doktor Ulrich Fromberger, du bist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, außerdem Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, bist Supervisor für Verhaltenstherapie und Gestaltpsychotherapie, bist Gründer des Referats der Psychotraumatologie der DGPPN, außerdem Gründungsmitglied der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie. Du bist vor allen Dingen ehemaliger Chefarzt der Mediklinik an der Lindenhöhe in Offenburg, zugehörig zur Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Offenburg und aktuell in eigener Praxis tätig. Und du hast zahlreiche wissenschaftliche Publikationen verfasst, unter anderem im Rahmen der multizentrischen Faust-Studie, das ist die Freiburger Arbeitsunfallstudie, die psychische Folgen nach Arbeitsunfällen untersuchte. Ulrich, schön, dass du da bist.
Schön, ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Und es ist mir eine Freude, Jörg Angenent vorzustellen. Dr. Jörg Angenent, psychologischer Psychotherapeut, Supervisor für Verhaltenstherapie, war bis Dezember 2024 als leitender Psychologe an der Uniklinik Freiburg, an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, tätig und dort als langjähriger Experte in der Traumaambulanz sowie in der Forschung mit den so schon genannten Faust-Studien. Zudem war er als Leiter der Verhaltenstherapie-Ausbildungsambulanz der Uniklinik sowie als Mitglied des Leitungsgremiums des Freiburger Ausbildungsinstituts für Verhaltenstherapie prägend an der Ausbildung von angehenden VerhaltenstherapeutInnen beteiligt. Und wir haben bei seiner Verabschiedung im Dezember festgestellt, dass es eigentlich fast keine PsychologInnen bei uns im Haus gibt, an deren Ausbildung er nicht in irgendeiner Form beteiligt war. Und so kennen wir uns schon ein ganzes Weilchen durch verschiedene Stadien durch. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt heute hier in diesem Kontext sehen.
Ja, hallo. Und ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Ja.
Schön.
Hallo Jörg.
Hallo. Ja.
Und wir würden gleich einmal inhaltlich einsteigen. Aber bevor wir das tun, einmal nochmal eine ganz kurze persönliche Frage, dass es den HörerInnen nochmal die Möglichkeit gibt, noch mal ein bisschen auf einem anderen Weg kennenzulernen. Jetzt blickt ihr auf sehr viele Jahre Erfahrung zurück in dem Bereich Psychotherapie, habt sehr viel Expertise. Da drängt sich die Frage auf, was wolltet ihr eigentlich früher mal werden?
Tja, also meine Berufswünsche waren eigentlich, ich wollte immer das Gehirn verstehen, wie denkt ein Mensch. Und außerdem wollte ich Archäologe werden, Germanist, Historiker. So diese Dinge haben mich sehr interessiert.
Okay, und raus kamen dann diverse Gesellschaften, Fachärzte.
Ja, ja. Und dann habe ich Biologie studiert und dann Medizin studiert und den psychischen Teil habe ich dann auch noch mitgemacht. Also so diese ganze Bandbreite.
Also wirklich ein wahrer Vertreter des Konzepts des lebenslangen Lernens.
Ja.
Oh, schön, okay. Jörg, darf ich dir eine Frage stellen?
Bitte.
Welche Superkraft fändest du als Therapeut denn so wirklich hilfreich?
Welche Superkraft?
Ja.
Okay, also angefragt wird ja sehr häufig die Fähigkeit, in kürzester Zeit langjährig bestehende Probleme ungeschehen zu machen oder zu lösen. Mhm. Aber genau diesen Wunsch, den möchte ich nicht erfüllen können, weil dann würde ich Angst haben vor zu viel Power, zu viel Veränderungspotenzial, und das ist, glaube ich, nicht realistisch.
Mhm. Und du müsstest wirklich eine gemeine Triage einführen, nicht wahr? Kannst ja nicht allen helfen.
Ja.
Okay. Okay, vielen Dank.
Ja, aus dem Reich der Fantasie direkt auf den Boden der Tatsachen. Und wir haben euch beide natürlich auch hier, um vor allem über die Veränderungen im neuen Klassifikationssystem ICD-11 zu sprechen. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Und wir haben gedacht, wir fangen mal an, mit der Kategorie spezifisch stressassoziierte Störungen zu springen, die ja jetzt die Traumafolgestörung auch umfasst. Was bedeutet eigentlich diese Kategorie und was fällt da alles drunter?
Also wir haben das DSM-5 seit 2013 und wir haben jetzt die ICD-11, die aber noch nicht übersetzt ist, beziehungsweise noch nicht verfügbar ist, ja, aber schon gültig ist. Das ist eine merkwürdige Situation im Moment, ja. Und dass wir einen Übergang haben zwischen der ICD-10 und der ICD-11. Ich glaube 2027 soll dieser Übergang beendet sein. Gut, das mal ganz generell. Ansonsten, wir haben in dieser Kategorie der ICD-11 haben wir vier verschiedene Kategorien von Störungen. Einmal die Anpassungsstörungen, dann haben wir die posttraumatischen Belastungsstörungen, die komplexe posttraumatische Belastungsstörung und die anhaltende Traumastörung. Also vier Kategorien. Die sind da zusammengefasst zu diesen spezifisch Stressassoziierten. Wobei man aber auch sagen muss, alle anderen psychischen Erkrankungen können Traumafolgestörungen sein, ohne dass jemand eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Also auch eine Depression an sich kann als Traumafolgestörung sein. Also eine Suchterkrankung oder auch eine Borderline-Störung zum Beispiel. Oder Psychosen.
Wir sprechen dann ja eher vom Spektrum möglicher Traumafolgestörungen, und das ist eben, wie Uli gesagt hat, sehr weit und kann andere Störungen umfassen, und deshalb eben diese Unterscheidung spezifisch stressbezogene Störungen, um diese Kerngruppe der stark ereignisassoziierten Störungen da besonders hervorzuheben.
Okay, also das heißt, ich habe in Zukunft die Möglichkeit, eine Depression als Traumafolgestörung anders zu verschlüsseln als eine herkömmliche Depression, in Anführungsstrichen.
Nein,
das nicht.
Nee. Aber man kann natürlich im Arztbericht oder sowas sagen, dass eine Depression sich nach einer Traumatisierung entwickelt hat. Mhm. Oder eine Panikstörung. Mhm. Ja. Oder eine Suchterkrankung. Mhm.
Okay.
Wenn man sich die Klassifikation so anguckt, scheint das ja ganz schön kompliziert zu sein, Traumafolgestörungen klar einzuordnen. Man sieht ja sowohl im DSM als auch in der ICD, dass sich die Einordnung in der letzten Aufgabe geändert hat und beide Systeme dann schließlich auch unterschiedliche Wege gefunden haben, Traumafolgestörungen einzuordnen. Was sind denn die unterschiedlichen Überlegungen dahinter, und ist das für KlinikerInnen nicht eigentlich ganz schön verwirrend, wenn es da so verschiedene Systeme gibt?
Ja, also Unterschiede zwischen den beiden Systemen hat es immer gegeben, kann man so sagen. Und das amerikanische DSM ist in der Regel viel stärker operationalisiert, viel differenzierter in der Beschreibung der diagnostischen Kriterien als die ICD, die immer klinisch orientiert war und unter Bedarfs- und Versorgungsgesichtspunkten verstanden war. Und wenn man bestimmte Feinheiten weglässt, sind die Unterschiede gar nicht so groß. Das Entscheidende ist aber, dass es eben jetzt in der ICD-11 tatsächlich diese Kategorie der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung gibt, die es in dieser Form in den Diagnosesystemen nicht vorher gegeben hatte. Und da ist die ICD-11 eben jetzt klar nach vorne getreten und hat die Unterschiede zwischen der posttraumatischen Belastungsstörung nach Monotraumatisierung unterschieden von den posttraumatischen Belastungssyndromen, die als Folge wiederholter und kumulativer Belastungen, die über längere Zeit wirksam waren, zu unterscheiden. Ja, und das ist sicherlich ein wirklich großer Unterschied. Die Anpassungsstörungen unterscheiden sich in beiden Systemen in der Definition nicht großartig, und auch Das also klassische PTBS-Syndrom wird relativ ähnlich beschrieben.
Mhm. Wobei im DSM, das DSM-5 von 2013, hat schon so Bereiche der komplexen PTSD mit reingenommen. Das DSM-5 hatte eine neue Kategorie gegenüber dem DSM-4 von 1994 reingenommen, die Veränderung von Kognitionen und negativen Stimmungen. Ja, das war neu. Und außerdem hat das DSM-5 einen Subtyp, einen dissoziativen Subtyp reingenommen. Und wenn man dieses zusammenfasst, dann ähnelt das schon sehr dem Konzept der komplexen PTSD. Also das ist schon ein bisschen vorweggenommen, aber so als Kategorisierung und mehr entsprechend dem ursprünglichen Konzept von der Judy Herman, die das Konzept der komplexen PTSD entwickelt hat, ja, ähnelt mehr die ICD-11. Ja? Und die ICD-11 betont auch noch mehr in der komplexen PTSD diese DSO-Kriterien, also dieses Disorders of Self-Organization. Das heißt, dieser Mangel an Beziehungsfähigkeit, diesen Mangel an Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich selbst zu organisieren und mit den Gefühlen, mit den Emotionen umzugehen. Also die Emotionsregulationsstörungen, die wir bei ganz vielen Traumafolgestörungen sehen, bei ganz vielen Patienten mit diesen Störungen, das betont mehr die Kategorie der komplexen PTSD. Sehen wir auch ganz viel bei anderen, bei der, ich sag mal, klassischen PTSD, ja. Aber bei denen ist es nochmal stärker ausgeprägt.
Sind wir ganz flott bei der KPTBS gelandet, ja, die natürlich, glaube ich, auch ein sehr zentrales Element der Veränderungen ist. Und haben, glaube ich, unterschiedlichste Unterschiede jetzt gehört. Aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen rund machen, nochmal zusammenfassen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der PTBS und der komplexen PTBS? Und warum ist denn die Einführung von der KPTBS eigentlich sinnvoll und nützlich?
Also das klassische Bild der posttraumatischen Belastungsstörung ist ja gekennzeichnet durch drei Hauptgruppen von Symptomen. Zum einen das gegen den Willen sich aufdrängende Wiedererleben, starke Ängste, Vermeidungsverhalten und Reaktion eben bei stressassoziierten externen Reiz und die Übererregungssymptomatik, das ist das klassische, man sagt, Symptomtrias der posttraumatischen Belastungsstörung. Und man hat eben festgestellt, beobachtet schon sehr lange und in verschiedenen Konzepten, dass bei Menschen, die eben komplexe Traumatisierung erleiden mussten, neben dieser Symptomgruppe, die nach Monotraumata sehr zentral ist, darüber hinaus noch andere Störungen sehr gehäuft auftreten. Und das sind die du eben schon genannt hast, eben Probleme der Emotionsregulation, Probleme der Beziehungsgestaltung und Probleme des Selbstwertes, des Selbstbildes. Und die sind bei Betroffenen nach komplexen Traumatisierungen in der Regel eben stark ausgeprägt und dominieren das klinische Bild und auch häufig das, was in der Therapie an Veränderungsmöglichkeiten besteht. Ja, schon im Umgang mit bestimmten Symptomen selbst, aber darüber hinaus auch in der allgemeinen Lebensbewältigung.
Das heißt, es geht nicht nur um eine klassifikatorische Unterscheidung, sondern die Therapie würde dann auch dementsprechend anders aussehen, weil es nochmal auch an anderen Bereichen ansetzt, in Teilen.
In der Regel bedarf es neben dem klassischen, sage ich jetzt mal verkürzt, Instrumentarium dann eben auch zusätzlicher therapeutischer Beachtung in diesen anderen Feldern. Mhm. Und ohne die reicht es in der Regel nicht, eine klassische Traumatherapie durchzuführen, wie die häufig bei Monotraumatisierten gut möglich ist.
Also da sind zum Beispiel die Skills der DBT wunderbar geeignet, den Patienten ganz viele Fertigkeiten zu vermitteln. Und wir haben in der Klinik, gerade bei komplex Traumatisierten, aber auch bei der klassischen posttraumatischen Belastungsstörung, wie auch bei verschiedenen Folgestörungen, wie den Suchterkrankungen zum Beispiel, haben wir ganz viele Skills angewandt, die ein bisschen adaptiert sind. Aber diese DBT-Skills finde ich ein ausgezeichnetes Instrumentarium für alle Traumafolgestörungen. Okay. Weil es immer so primär um Emotionsregulation auch geht.
Ja. Mhm. Christa, ganz kurz, DBT-Skills.
Subjektive Anmerkung der Moderatorin, DBT-Skills sind grundsätzlich eine sehr gute Sache und Emotionsregulation ist
ja, immer wichtig. Aber falls unsere HörerInnen jetzt gerade nicht wissen, weil sie ja haben sehr eine Traumafolge gehört und müssen ja gar nicht, was DBT ist, kannst du das ganz kurz nochmal erklären?
Also gemeint ist die dialektisch-behaviorale Therapie, ein Therapieansatz, der als störungsspezifisches Verfahren zur Behandlung der Borderline-Störung ursprünglich entwickelt wurde, in der Anwendung aber auch deutlich breiter mittlerweile irgendwie vorhanden ist. Und bei DBT-Skills geht es im Prinzip um Fertigkeiten, also Dinge, die ich tun kann zur Anspannungsregulation oder zur Regulation von sehr starken, emotional aufgeladenen Zuständen. Und das können zum Beispiel sehr körperbezogene Sachen sein, wie zum Beispiel irgendwie starke Reize, Kälte, durchaus auch Schmerzreize, um den Körper wieder zu so einer gewissen Art von Regulation irgendwie zu bewegen und dann sich wieder in einen Zustand zu versetzen, aus dem raus Regulation der dahinterliegenden Zustände wieder möglich ist.
Ja, wow. Jetzt haben wir, glaube ich, alle wieder im Boot. Okay, also es kommen neue Therapieaspekte hinzu, die können sich als nützlich erweisen. Wie sieht es denn eigentlich mit der Prognose der KPTPS im Vergleich zur PTPS aus? Ändert sich da etwas?
Es ist nicht so klar. Mhm. Also, weil die komplexe PTSD ja erst relativ neu ist, gibt es nicht viel epidemiologische Untersuchungen. Zum Beispiel epidemiologisch erst einmal. Wir haben etwa 1-3% posttraumatische Belastungsstörung in der deutschen Bevölkerung. Das heißt, die Epidemiologen sagen, wir haben ungefähr 1,5 Millionen Menschen mit PTSD in Deutschland. Bei der komplexen PTSD gibt es eine deutsche Studie, die findet 0,5% Punktprävalenz, ja, also weniger. Es gibt auch aber eine irische Studie, die finden über 7% komplexe PTSD. Also da ist das Feld noch recht unsicher und unklar und wir werden die weitere Entwicklung abwarten. Mhm. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist der Verlauf so, es gibt eine große amerikanische Studie, die zeigt, dass also auch nach vielen Jahren, nach 6 Jahren, etwa noch so etwa 1/4 bis 1/3 der Patienten Symptome oder die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung erfüllt. Also es kann bei einem Teil der Menschen sehr, sehr langwierig sein, bis hin zu Jahrzehnten. Wobei das Gute ist, nur ein Teil der Menschen, die ein schweres Trauma erlebt haben, entwickelt sich eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist die gute Botschaft. Ja. Aber diejenigen, die es einmal haben, bei denen ist so der eine Verlauf, innerhalb von wenigen Wochen verschwinden viele Symptome. Aber es gibt auch ja sehr, sehr langwierige Entwicklungen. Und da gibt es unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen. Mhm.
Ja, und also generell darf man wahrscheinlich eher davon ausgehen, dass die Prognose bei Menschen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung insgesamt schwieriger sein wird, eben weil neben der Kernsymptomatik so viele andere Bereiche des persönlichen Funktionierens und der Mechanismen tiefgreifender gestört sind und deshalb die Veränderungen längere Zeit in Anspruch nehmen, aufwendigere Therapien bedürfen und eben auch häufig noch schwerer zu begrenzen sind, als das bei Folgestörungen aufgrund einmaliger traumatisierender Ereignisse der Fall ist.
Bei der Komplex müssen wir auch sehen, dass die häufig Menschen früh traumatisiert sind, auch in der Persönlichkeitsentwicklung dann natürlich auch beeinträchtigt sind. Also die psychischen Narben sozusagen zu weiteren Verwachsungen führen, sage ich mal so, sodass insgesamt die Beziehungsfähigkeit im Alltag, die allgemein der Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen anders ist als bei Menschen, die solche schlimmen Dinge, häufig sexueller Missbrauch oder Gewalt, Vernachlässigung nicht erlebt haben. Ja, das ist einfach anders. Ja. Die Lebensgestaltung ist schon unterschiedlich.
Mhm. Jetzt hattest du eben schon die DBT-Skills erwähnt. Es gibt ja in der klinischen Praxis häufig so eine Idee, dass es schon große Überlappungen gibt zwischen der komplexen PTBS und der Borderline-Störung zum Beispiel. Ist es denn jetzt durch die neue Klassifikation jetzt leichter, die irgendwie voneinander abzugrenzen oder dann auch irgendwie eine geeignete, also die Therapie entsprechend anzupassen?
Das würde ich nicht bestätigen. Also das wäre wünschenswert, aber ich glaube, da hilft uns die neue Fassung nicht wirklich sonderlich weiter, sondern die Unterscheidung ist eher klinisch zu treffen, dass natürlich da ein erheblicher Überlappungsbereich besteht zwischen beiden Diagnosegruppen, aber eben keineswegs jede Betroffene mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung wirklich das Vollbild einer komplexen PTBS erfüllt und auch umgekehrt nicht. Also jeder, der jetzt eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung als Hauptdiagnose hat, somit gleichzeitig in den Bereich der Persönlichkeitsstörung, also Borderline-Persönlichkeitsstörung fällt. Ne? Und insbesondere so die Bereiche, die Identitätsunsicherheit, die Verlustängste, die sind keineswegs bei allen Betroffenen mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung so ausgeprägt, wie das bei Borderline-Patientinnen und Patienten der Fall ist.
Mhm. Vielleicht noch eine Ergänzung. Bei der einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung ist zu bedenken, dass erst einmal die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung erfüllt sein müssen. Und dann kommt zusätzlich diese Störungen in der Beziehungsfähigkeit, im Selbstwertgefühl, in der,
sagen wir noch,
Emotionsregulation. Das kommt noch dazu. Aber erst einmal müssen die Diagnosekriterien, und zwar alle Diagnosekriterien der PTSD erfüllt sein. Mhm. Und bei der PTSD der ICD-11 muss man noch im Unterschied zur DSM-5 sehen, dass im DSM, dass in der ICD-11 betont wird, sagen wir so, die Symptome, vielen Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung werden zusammengeschnurrt auf die, was die Gruppe, die das entwickelt haben, sagen, wir haben uns auf die wesentlichen Symptome der PTSD zusammengedampft sozusagen. Und die Betonung ist, dass hier und jetzt, also in der Symptomatik soll das hier und jetzt betont sein, das jetzt persönlich erleben, ja. Also nicht nur mal eine Geschichte wird erzählt, sondern im Jetzt wird das erlebt, ja. Und eine permanente aktuelle Bedrohung spielt da eine wichtige Rolle, ja. Sodass das sich ein Stückchen unterscheidet vom DSM-5.
Okay, jetzt sind wir gerade schon bei dem Vergleich der Klassifikationssysteme und das haben wir ja gar nicht gefragt. Hat sich denn eigentlich im Vergleich zum ICD-10 was verändert an der Klassifikation der PTBS?
Jede Menge.
Dann müssen wir da vielleicht auch nochmal drüber sprechen.
Ja, wobei deutlich ist gegenüber der die ICD-10 ist ja die alte von 1990. Und das DSM ist sowieso, wie Jörg schon sagte, sehr viel detaillierter, sehr viel präziser, sehr operationalisierter und wird von daher auch in der Forschung immer verwandt. Von daher gibt es wesentlich mehr Forschung im DSM als in der ICD. Ja, also von daher ist auch für uns alle, auch als Kliniker, auch als Gutachter, das DSM immer wichtig. Ja, während, weil es klarer ist, präziser ist. Und die ICD-11 nähert sich dem auch mehr an, weil es auch mehr, auch klarer und operationalisierter ist als die alte ICD-10.
Jetzt ist es ja so, dass der Griff zum alten ICD-10-Kodierbuch aber halt schon mal nah ist. Und
ist auch noch gültig.
Ja. Und vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, was da die wesentlichen Unterschiede sind. Weil ich glaube, es lesen doch noch einigermaßen viele Leute da drin nach in diesen Kommentaren.
Ja gut, also ein wichtiger Punkt ist erstmal, dass die Definition des Traumas, des potenziellen Traumas vereinfacht wurde. Mhm. Das war früher schon in der alten Version differenzierter gesagt, also es muss ein außergewöhnliches Ereignis außerhalb des üblichen Erfahrungshorizontes sein, das bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde. Also da wurden schon bestimmte Kriterien ja besonders betont, was Schweregrad und ungewöhnlichen Charakter des Ereignisses anbelangt. Und das ist jetzt in der ICD-11 ein bisschen vereinfacht worden. Da wurde jetzt gesagt, also es reicht, wenn es ein einmaliges oder wiederholtes Ereignis von extremer Bedrohung oder Entsetzen ist. Mhm. Ne? Und das ist ein wichtiges Kriterium, also was die internationale Vergleichbarkeit von dieser Diagnose auch steigern soll. Weil klar, wir in den westlichen und High-Income Countries. Wir können alles genau uns angucken. In einfacheren Gesellschaften, einfacheren Gesundheitssystemen ist so eine hochdifferenzierte Erfassung der einzelnen Kriterien gar nicht möglich. Und das hat dann zur Folge, dass Studien zur PTBS oder zur Prävalenz, was du eben gesagt hast, gar nicht vergleichbar sind, weil da hochkarätig irgendwie alles genau differenziert angeguckt wird und in anderen wird es gar nicht erfasst. Und da ist das Ziel, durch diese Vereinfachung des Traumakriteriums auch die internationale Vergleichbarkeit zu erhöhen. Na, und damit auch Studien zur Verbreitung in den verschiedenen Gesellschaften, in den verschiedenen Kulturen wirklich zu fördern.
Mhm. Und weil das so schwierig ist, wurden auch so aus dem Traumakriterium, dem sogenannten A-Kriterium, wurden die subjektiven Dinge auch eher rausgeworfen, sowohl beim DSM-5 wie auch bei der ICD-11. Ja? Und mehr betont, was ist passiert, um eine größere Objektivierung zu erreichen.
Mhm. Das heißt, es ist dann weniger die subjektive Wahrnehmung und Verarbeitung während des Ereignisses, das eben mit Verzweiflung und dem, was dann passiert, sondern eher auf das Ereignis bezogen.
Genau.
Ihr schreibt in eurem Buchkapitel, und das ist jetzt auch so verschiedentlich schon mal kurz erwähnt, dass es irgendwie in der ICD-11 auch um klinische Nützlichkeit geht. Ist das dann das, was damit gemeint ist, dass man nicht irgendwie Kriterien hat, die dann so komplex sind, dass sie letzten Endes gar nicht mehr richtig beurteilt werden können?
Genau, also das ist genau das, was damit gemeint ist. Also dass es eben auch in Systemen mit weniger ausgestatteten Gesundheitssystemen möglich ist und auch von ärztlichen Therapeuten, die nicht Fachpsychiater sind oder psychologische Psychotherapeuten und damit jetzt eine besonders differenzierte Psychodiagnostik betreiben können, sondern die klinisch einfach häufig mit den Fällen im Alltag konfrontiert sind, damit auch die valide Diagnosen vergeben können und nicht erst, ich sag's mal übertrieben, da eine Diagnosebibel internalisieren müssen, um eine ordentliche Diagnose geben zu können. Na, das ist damit gemeint, dass eben die Kernkriterien stärker hervorgehoben werden und eben, dass das Traumakriterium im Grunde genommen etwas entschärft wurde oder entschlackt wurde von zu vielen Kriterien.
Und es gibt die Erkenntnis inzwischen, das gab es damals noch nicht so, dass Traumata ja ganz weit verbreitet sind. Also die Daten sagen uns, etwa 70% der allgemeinen Bevölkerung erlebt im Laufe des Lebens Ereignisse, die dem Traumakriterium vom DSM-5 oder von der ICD-11 entsprechen. Ja? Das heißt, es ist nicht so ungewöhnlich, wie in der ICD-10 propagiert. Ja? Es ist so häufig, ja, dass Millionen von Menschen erkranken. Die Kosten, Kosten sind errechnet worden, es gibt eine Studie von Habeta 2012, die sagen 11 bis, je nach Kriterium, 30 Milliarden pro Jahr in Deutschland. Es gibt eine Studie, die die EU-Staaten miteinander vergleicht, die haben für Deutschland über 120 Milliarden pro Jahr errechnet. Und es gibt da Daten für die USA, 220 oder noch mehr Milliarden Dollar pro Jahr Traumafolgekosten, je nachdem, was man da zusammenrechnet, direkte Behandlungskosten oder auch Berentungen und Arbeitsverlust und dergleichen. Mhm. Also es ist gewaltig eigentlich.
Also es ist ein hochrelevanter Gesundheitsbereich.
Unbedingt.
Und das ist ja schon Wahnsinn mit diesen 70%. Was entscheidet jetzt eigentlich darüber, ob ich nach so einem Trauma dann eine PTBS entwickle oder nicht?
Ja, also das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, ja. Gerade nachdem es so extrem hohe Verbreitungszahlen der Konfrontation mit potenziell traumatisierenden Ereignissen jetzt in der Diskussion aufkam. Eben die wirklich gute und sehr wichtige Botschaft ist zunächst mal, dass die ganz, ganz überwiegende Anzahl von Betroffenen eben keine langfristige psychische Folgestörung entwickelt und irgendwo nach einer gewissen Zeit es schafft, wieder gesund zu werden oder von Anfang an resilient gesund zu bleiben und eben somit man nicht sagen kann, ja, eine Exposition zu einem potenziell traumatisierenden Ereignis ist dann automatisch eben mit einer Folgestörung wie PTBS oder einer anderen psychischen Störung zwangsläufig verbunden, sondern es gibt Faktoren, die auch protektiv wirken können und schützen, selbst wenn ich was Schreckliches erlebt habe und was Schrecklichem ausgesetzt war. Oder eben ermöglichen, dass es eben im Verlauf nach der Exposition mit einem solchen Ereignis dann doch gelingt, es zu kompensieren, zu bewältigen und eben mich wieder auch stabil zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, zunächst mal ganz wichtig, das hervorzuheben, dass diese extrem hohe Zahl von Extrembelastungen nicht dazu führt, dass entsprechend auch diese Riesendimension von Betroffenen wirklich manifest eine Störung entwickeln.
Von daher ist es ganz wichtig, dass die Diagnosekriterien verbreitet sind, dass die Kollegen in der Praxis das auch wissen, ja, und dass nicht so ein Automatismus ist, der hat was Schlimmes erlebt, dann hat er bestimmt auch eine PTSD, weil das verwässert das Ganze und macht das Ganze auch unglaubwürdig. Und an der Stelle ist eine präzise Diagnostik was ganz Zentrales fürs Gesundheitssystem. Ja, sonst gibt es ein ausufernde Diagnostik in PTSD, was nicht stimmt, was dann massive Auswirkungen hat auf Begutachtungen zum Beispiel, auf die Rentenkasse und so weiter. Die psychischen Störungen nehmen ja ohnehin zu bei den Arbeitsunfall, bei den Krankschreibungen, bei Berentungen und. Und da muss man schon sehr gucken, dass es sehr ordentlich diagnostiziert wird. Ja, und manche neigen dazu, so einen Automatismus draus zu machen, zu sagen, was Schlimmes erlebt, PTSD.
Wie ist denn überhaupt der Verlauf nach so einem traumatischen Ereignis? Also treten die Symptome dann sofort auf oder ab wann macht es Sinn, eine Diagnostik zu machen und wie entwickelt sich das?
Ja, und wie verhalte ich mich richtig nach einem Trauma?
Ja. Okay, das sind jetzt zwei große Fragen. Also jetzt die erste Frage, die du gestellt hast zum Verlauf, ist, glaube ich, erstmal wichtig zu sagen, dass in den allermeisten Fällen schon eine Reaktion im frühen Zeitfenster festzustellen ist. Also dass nach der Exposition zu einem Extremereignis zu erwarten ist, dass bestimmte Beschwerden auf der emotionalen und auf der Erregungsebene und auf der Verhaltensebene zeitnah sich bemerkbar machen. Ne? Wobei die dann auch zunächst noch keineswegs Abbild einer Störung sind, sondern auch normal psychologische Stressreaktionen und Versuche des Organismus und der Psyche mit dem Ereignis klarzukommen. Ne? Und wenn diese anfänglichen Beschwerden aber dann nicht über die Zeit wirklich auch weniger werden, sich zurückbilden und die Betreffenden wieder in ihre Mitte zurückfinden, dann kommen wir in den Übergangsbereich hin zu manifesten Störungsbildern. Und jetzt als eine Konvention wird häufig eben dieser 4-Wochen-Zeitraum genannt, dass gesagt wird, wenn diese anfänglichen besonderen Reaktionen, Stressreaktionen über mehr als 4 Wochen anhalten und sich nicht bessern, dann kann überhaupt erst die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung vergeben werden, wenn die entsprechenden Kriterien dann gegeben sind. Ja. Und der umgekehrte Fall, den du wahrscheinlich auch ein Stück angesprochen hast, dass die Betroffenen erst scheinbar gar keine besonderen Auffälligkeiten zeigen und dann erst mit zeitlicher Verzögerung krank werden und starke Symptome ausbilden, den gibt es zwar auch, aber der ist verglichen mit dem anderen Verlaufstyp seltener. Das Häufigste ist eher, dass zeitnah sich Beschwerden zeigen, die Betreffenden sehr beeinträchtigen und dann in vielen Fällen leider eben auch chronifizieren über längere Zeit.
Wobei wir in der Klinik das immer sehen, ja, die Leute kommen sehr schnell, ja, oder mit zeitlicher Verzögerung. Es gibt aber so ganz lange Verzögerungen, gibt auch im DSM, gibt es so einen Subtyp, Delayed Onset, also verzögerter Beginn. Und nach 2 großen prospektiven Studien sind offenbar 25% der Patienten mit PTSD entwickeln das Vollbild, nicht einzelne Symptome, sondern das Vollbild erst nach mindestens 6 Monaten. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht so selten, zwar seltener als das, wie Jörg gerade schon sagte, aber auch eine erhebliche Zahl, muss man auch sagen.
Wobei da offensichtlich bestimmte Untergruppen dann besonders häufig betroffen sind. Also es ist dieser verzögerte Verlauf oder verzögerter Beginn, der wurde vor allen Dingen festgestellt, erstens im militärischen Kontext, also sprich bei Soldaten, die in Einsatzgebieten waren, und dass die häufig, solange sie noch am Einsatzort waren und in der Gemeinschaft der Truppe, sage ich jetzt mal, waren, gar nicht so manifest auffällig geworden sind. Aber wenn sie zurückkehren nach Hause in die normale Gesellschaft außerhalb der soldatischen Solidaritätsgemeinschaft, dann häufig eben verzögert Beschwerden entwickelt haben, die vorher gar nicht da waren oder die zumindest nicht offensichtlich wurden, erkennbar wurden oder die sie auch nicht, also mehr abgewehrt haben, nicht zeigen wollten in der Truppe, weil da ein anderer Ehrenkodex gilt, dass man eben nicht in Anführungsstrichen schwach ist und verwundbar ist, sondern eben Profi und ein Kämpfer in Anführungsstrichen. Und dann aber nach der Rückkehr in normalen gesellschaftlichen Alltag, das ist der eine Typ. Und die zweite Gruppe, wo dieser Late Onset auch häufig ist, wirklich körperlich schwer Verletzte nach Ereignissen, wo die ganze anfängliche Behandlung auf Intensiv, Reha und wieder gesund werden so stark im Mittelpunkt steht, dass die psychischen Sachen für die Betreffenden gar nicht so wahrnehmbar sind oder untergeordnet sind und auch untergeordnet sein müssen, weil das andere erstmal viel gravierender und wichtiger ist. Und dann aber, wenn da Fortschritte sind und da wieder eine Stabilität, dass dann die psychische Seite so voll zur Geltung kommt. Das ist auch eine Untergruppe, wo dann dieser Typ häufiger ist.
Okay, und jetzt aber meine Frage, wie verhalte ich mich denn nach einem Trauma optimalerweise, wenn ich keine PTBS bekommen möchte? Also was sind diese Faktoren, die mich schützen können?
Du merkst, darauf gibt es keine einfache Antwort, die man mal eben so abspulen könnte,
ja,
sondern das ist wirklich eine entscheidend wichtige Frage. Und es ist auch die Frage, ob man selbst zu dem Zeitpunkt dann allein das Rädchen in der Hand hat oder die Einflussmöglichkeiten hat oder ob nicht auch Faktoren, die jetzt gar nicht in der Gegenwart wirksam sind, sondern auch aus meiner Vorgeschichte resultieren, aus meinen Lernbedingungen resultieren, vielleicht auch aus meiner genetischen Disposition resultieren, mein Risiko bereits beeinflusst haben. Mhm. Also das ist ein Faktor, ob es individuelle Risikofaktoren gibt in meiner bisherigen Biografie, die das Risiko erhöhen, nach so einem Ereignis dann krank oder nicht krank zu werden. Und natürlich auch die Art des Traumas spielt eine unglaubliche Rolle. Ja, also es ist sicherlich ein großer Unterschied, ob das Ereignis beispielsweise schicksalhafte Züge trägt und von niemandem mit Absicht und mit Böswilligkeit mir angetan wurde. Also wenn ein Reifen platzt auf der Autobahn und ich verunglücke und werde verletzt, macht sicherlich einen großen Unterschied, als wenn ich, wie jetzt gerade vor kurzem häufiger geschehen, Opfer einer Amokfahrt werde. Von einem Täter mit terroristischer Gesinnung, der in Menschenmassen fährt und ich werde dabei erwischt. Das macht für das Traumapotenzial einen großen Unterschied.
Mhm. An der Stelle vielleicht das interaktionelle Trauma, also wenn etwas mit ein anderer fügt mir etwas zu, wird also wesentlich schlimmer gewertet als Naturkatastrophen zum Beispiel. Mhm.
Ja. Das heißt dann aber auch, wenn ich nach einem traumatischen Ereignis eine PTBS entwickle, heißt das eben nicht, ich habe irgendwas falsch gemacht, sondern es gibt einfach wahnsinnig viele Faktoren, die das irgendwie beeinflussen können und die ich nicht in Gänze in der Hand habe.
Genau, also Schuldgefühle sind ganz häufig,
ja.
auch wenn man keine Schuld hat.
Ja,
ja. Das ist nochmal sehr wichtig. Das ist therapeutisch häufig ganz wichtig, ja. Weil wird so interpretiert, als wenn man versucht, noch nachträglich auch ein Stück Kontrolle wieder zu gewinnen. Und dann kommen diese Interpretationen, ich hätte doch eigentlich und dann hätte ich doch oder wie auch immer. Jedenfalls im Nachhinein die Idee, ja, ich hätte. Geht aber häufig nicht. Und weil Traumatisierung häufig in, gerade mit dem Verkehrsunfällen. Wir haben ja mit Verkehrsunfällen und Arbeitsunfällen angefangen. Die passieren in Sekundenschnelle, so dass man innerhalb von Sekundenschnelle auch Entscheidungen treffen muss, wo immer das Risiko des Fehlers sowieso beinhaltet ist, ja.
Okay.
Ja. Aber vielleicht noch ein wirklich für mich nach mehr als 25 Jahren Traumaarbeit wichtiger Punkt. Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass jeder Mensch durch ein besonders schweres Ereignis traumatisiert werden kann und nicht irgendwie man sagen kann, ja, das passiert dann nur denen, die das und das und das als Faktoren schon mitbringen. Es ist häufig eine Frage der Schwere und der Umstände des Ereignisses. Und ich glaube, es zeigt ein Stück unsere Verletzbarkeit als Menschen, dass das äußere Ereignis und Begebenheiten sehr wohl ein starker Faktor sein können für Gesundheit.
Und es ist so, wenn es gibt auch, wird diskutiert, ob es nicht eine gewisse Schwelle gibt. Das heißt, wenn man nicht 3 oder 5, sondern vielleicht 15, 20 verschiedene schwere Traumatisierungen erlebt hat, ob dann nicht, so, wie es so schön heißt, das Fass zum Überlaufen kommt und man dann diese Fülle von Eindrücken und von Belastungen noch mal nicht mehr verkraften kann und dann doch symptomatisch wird. Ja. Also ich finde sehr gut, dass du das gesagt hast mit der Verletzlichkeit. Wir sind verletzlich wir sind so in diese Welt hineingeworfen und das kann jede Menge passieren. Ja. Das zu bewältigen ist ganz wichtig. Und da spielen die Angehörigen, das Umfeld spielt eine wichtige Rolle. Also ein wichtiger Faktor nach Meta-Analysen ist, wenn das soziale Umfeld nicht tragend ist, ja, sondern und dem Menschen negativ gegenübersteht, den Vorwürfe macht und so weiter, ist das ein Chronifizierungsfaktor für die posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Ja. Und initial haben wir damals in unseren Verkehrsunfallstudien, Arbeitsunfallverletztenstudien gesehen, dass die Menschen, die in den ersten Tagen nach dem Unfall bereits denken, ich komme damit sowieso nicht zurecht, es wird mir nicht gelingen, das Leben wieder gut zu gestalten. Das war ein Prädiktor für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ja. Also das Denken über das, was passiert ist, spielt eine ganz wichtige Rolle.
Die negative Selbstverbalisation in dem Fall. Mhm. Okay, wir kommen aber schon so ein bisschen in den therapeutischen Bereich. Da wird sich eigentlich auch gleich meine nächste Frage drin hin orientieren. Gibt es denn so mal ganz grundsätzlich im therapeutischen Bereich neue Entwicklungen, neue Ansätze? Und wie kann eine Therapie für Traumaerkrankungen denn aussehen?
Ja, also neue gibt's ein paar. Mhm. Also was relativ neu ist, in den letzten vielleicht 5 Jahren, 7 Jahren sind intensive Programme entwickelt worden, wo Patienten ambulant oder stationär, häufig auch ambulant, zum Beispiel morgens Prolonged Exposure, also eine Expositionstherapie, und nachmittags EMDR bekommen haben, also 2 intensive Therapieformen, ja, und das jeden Tag, zusätzlich zum Beispiel noch Yoga, also Körperbewegungen, Physiotherapie, Psychoedukation, und das intensiv in 1, 2, maximal 3 Wochen. Das ist schon hart. Die haben berichten über gute Erfolge, wenig Abbrecher. Mhm. Das ist eine der neueren Entwicklungen. Mhm. Eine andere neuere Entwicklung ist der Versuch, mit Psychedelika zu helfen, also pharmakologisch Psychedelika plus eine Form von Psychotherapie, die aber nicht so strukturiert ist wie EMDR oder Prolonged Exposure. Aber da hat jetzt die FDA, die amerikanische Gesundheitsorganisation, hat jetzt abgelehnt, das zu bestätigen und das als Therapie zuzulassen. Also es gibt da Entwicklungen, die auch ganz spannend sind, aber da müssen wir noch die weitere Entwicklung abwarten. Aber die klassischen Dinge sollten wir vielleicht auch gerade besprechen.
Ja. Das ist eine sehr gute Überleitung.
Das glaube ich, ist wichtig. Es gibt in einem so wichtigen Feld psychischer Störungen immer viel Neues und neue Behandlungsansätze und häufig mit großen Hoffnungen verbunden und auch so dem Sendungsbewusstsein, so jetzt macht man das und dann läuft das mal alles viel besser und richtiger und die Zahl der Ansprechenden, also die besser werden durch die Therapie, wird dann gut werden und durch die Decke gehen. Und da gilt es, glaube ich, immer kritisch hinzugucken und erstmal abzuwarten, ob das sich wirklich bestätigt, auch durch Untersuchungen, durch klinische Erfahrungen und durch wirkliche Effekte im Alltag der Betroffenen, ob das alles so haltbar ist. Mhm. Also, dass da nicht auf jede neue, ich sag mal etwas provokativ, auf jede neue Welle und Mode gleich so angesprochen wird, ah ja, jetzt haben wir hier den Durchbruch und jetzt läuft alles mal besser, sondern wichtig ist, erstmal wirklich festzustellen, sind die Ansprüche, die damit verbunden sind, haltbar und nachweisbar und belegt. Ne? Mhm. Und ich glaube, so kommt man dann dazu, auch ein bisschen hinzugucken, was ist wirklich zum jetzigen Zeitpunkt als evident und empirisch belegt anzusehen und was ist auch klinisch der Erfahrungsschatz. Ne, das sollte ein wichtiges Kriterium sein bei der großen Zahl von Betroffenen, die halt Therapien suchen und Therapien brauchen und die ja auch finanziert werden müssen von unserem Gesundheitssystem.
Und mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, können wir jetzt sagen, etwa 60% der Patienten können wir gut helfen, sowohl mit Psychotherapie wie Pharmakotherapie, aber nur bestimmten, nicht mit jeder. Und bei etwa 40% haben wir Leute, die nicht so gut ansprechen oder die chronifizieren und therapieresistent sind. Aber immerhin erstmal bei, ich sag mal grob, 2/3, denen können wir ganz gut helfen. Auch im ersten Ansatz, aber dann wird schwieriger. Und da ist eben die Hoffnung, dass wir mit neueren Therapieansätzen auch denen noch gut helfen können, die nicht so gut ansprechen auf die erste Form der Therapie. Mhm. Aber vielleicht sollten wir über die erste Runde der Therapie mal reden.
Ja, gerne. Ja.
Sehr gerne.
Ja.
Gut, also ich glaube, da ist es angemessen, davon auszugehen, dass es die wichtigste und am besten erprobte Behandlungsform bei allen Formen von Traumafolgestörungen ist und speziell bei posttraumatischer Belastungsstörung und komplexer posttraumatischer Belastungsstörung eben um psychotherapeutische Verfahren sich handelt. Und zwar um solche, die schon speziell auf eine Auseinandersetzung mit dem traumatischen Erinnerungen, dem traumatischen Erleben bezogen sind und da tatsächlich eine Auseinandersetzung mit den Erinnerungen und dem Erleben des Ursprungsereignisses zusammenhängen. Ja, und das ist jetzt zunächst mal etwas, was vielleicht viele der Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen abschreckt, weil die denken, um Gottes Willen, mich mit dem, was mich so belastet hat und mein ganzes Leben verändert hat, freiwillig und auch in der Therapie, die mir helfen soll, nochmal zu beschäftigen, das erscheint mir gar nicht plausibel und kontraintuitiv. Aber es ist eigentlich unumstritten, dass in einer Traumatherapie eine wirkliche Auseinandersetzung mit diesen Belastungen, den Erinnerungen daran im Mittelpunkt stehen muss. Ja. Und das ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt Konsensus in allen Leitlinien, die es gibt und in den Fachgesellschaften, die da eben das Wissen zusammentragen und die klinischen Erfahrungen auswerten, dass das tatsächlich eben ein essentieller Bestandteil einer Traumatherapie sein muss.
Mhm. Deshalb in den Leitlinien, an denen wir gerade arbeiten, die in diesem Jahr wahrscheinlich rauskommen werden, ist der Begriff auch traumafokussierte Psychotherapie. Also innerhalb ist nicht irgendeine KVT, irgendeine kognitive Verhaltenstherapie machen, sondern traumafokussiert. Mhm. Und auch die anderen Therapieformen traumafokussiert. Das ist das Wichtige, offenbar. Nach allen Daten, die wir haben.
Okay. Und Ulrich, du hattest vorhin schon zwei Verfahren genannt. Können wir vielleicht, also ist eine kurze Liste an verschiedenen Verfahren machen, die da auf der Whitelist sind, die als gesichert hilfreich gelten?
Ja, also zum einen das, was Jörg schon gerade skizzierte, die kognitive Verhaltenstherapie und auch die differenziert sich. Mhm. Also die am besten evaluierte ist da die Prolonged Exposure nach Edna Fohr. Edna Fohr war übrigens vor knapp 30 Jahren hier bei uns in der Universität und hier in Freiburg und hat uns eine Woche lang die Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung und der Zwangsstörung gezeigt, in der man auch exponiert.
Ah ja.
Ja. Das ist also lange her. Okay. Ja, also die Prolonged Exposure. Ja. Ja. Und dann gibt es noch andere Formen. Cognitive Processing Therapy von Patricia Resig. Ja. Ja. Oder es gibt andere Formen, also die auch sehr gut evaluierte inzwischen die EMDR. Das heißt auf Neudeutsch Eye Movement Desensitization and Reprocessing, wo also eine bilaterale Stimulation stattfindet, sei es optisch, sei es akustisch, sei es taktil, und kognitive Elemente mit drin sind. Insgesamt ein 8-Stufen-Programm, was auch sehr erfolgreich ist. Ja. Und andere Formen sind die IRRT mit Prolonged Exposure, mit Imagination Elementen.
Ja. Narrative Expositionstherapie ist noch zu erwähnen, also als eine Form, die vor allen Dingen auch häufig in Anführungsstrichen nicht so gut entwickelten Ländern mit hohem Behandlungsbedarf angewendet wird, wo gar nicht genügend Ärzte, Therapeuten, voll ausgebildete Traumatherapeuten zur Verfügung stehen und eben mit einfacheren Formen der Beschäftigung mit dem Trauma und der Einordnung des traumatischen Erlebens in die gesamte Lebensspanne und die bisherige Biografie auch ganz gute Erfolge erzielt wurden. Also die ist insofern auch noch unbedingt zu erwähnen als auch eine Form, die bereits eine Konzeptbestätigung erfahren hat durch zahlreiche Untersuchungen und eben auch gerade in nicht-europäischen oder westlichen Gesellschaften und Staaten.
Und ein interessanter Ansatz, das ist ein deutsches Produkt von einer Arbeitsgruppe in Konstanz entwickelt worden und eine Möglichkeit für Flüchtlinge, ja, für Migranten, ja. Die ein Riesenproblem weltweit inzwischen sind.
Ja.
Ja. Und da kann man diese Therapie auch gut anwenden. Ja. Auch mit nicht so verbalen Techniken. Man kann malen, aber will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Neben der Psychotherapie gibt es auch Pharmakotherapie-Möglichkeiten. Und wir haben in Deutschland zugelassen, sind zwei Medikamente, zwei Antidepressiva, die heißen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und die haben sich in Studien auch bewährt. Langfristig scheint die traumafokussierte Psychotherapie wirksamer zu sein. Kurzfristig können diese Medikamente aber auch ganz gut die Symptomatik zumindest reduzieren.
Mhm. Ja. Und welche zwei sind das?
Das eine Medikament heißt Sertralin und das andere heißt Paroxetin. Mhm. In der neuen Leitlinie und in den internationalen Leitlinien wird auch Fluoxetin als weiterer Serotonin-Wiederaufnahmehemmer als Möglichkeit angesehen, ist aber auch nicht zugelassen. Mhm. Und das Fenlafaxin, ein Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Mhm. Die vier gelten als die recht guten Möglichkeiten der Pharmakotherapie. Mhm. Andere, eigentlich ganz ordentliche Antidepressiva, haben sich nicht so bewährt, oder in Studien zumindest. Mhm. Das mal so ganz grob. Okay. Ach so, und noch vielleicht eins. Bitte Benzodiazepine vermeiden. Ja, alle die Daten sagen uns, bitte das nicht, weil das Suchtpotenzial gerade bei Traumapatienten doch erhöht ist.
Und ich meine, ergänzend, das hast du ja am Anfang schon gesagt, in der klinischen Anwendung, wenn präferiert wird oder keine Verfügung ist für Psychotherapie, aber dann, sobald verfügbar und von den Betreffenden gewünscht, in Kombination mit einer psychotherapeutischen Behandlung, also die als entscheidender Wirkfaktor der Veränderung bewertet wird.
Also auch die nachhaltige Veränderung.
Ja. Okay. Weil wir haben auch eine Studie hier gemacht mit Paroxetin und Verhaltenstherapie und haben gesehen, kurzfristig waren beide Therapiearme ganz erfolgreich in der Reduktion. Jörg war der Supervisor der Therapie. Aber langfristig haben wir gesehen, oder längerfristig in diesen Studien, haben wir gesehen, dass die Menschen mit Psychotherapie besser damit langfristig zurechtkamen mit der Symptomatik.
Ja. Okay. Ja, dann haben wir jetzt echt wahnsinnig viel über das Thema geredet und wahrscheinlich viele kleine Dinge ausgelassen und könnten noch Stunden weiter schwätzen.
Beeindruckendes Fachwissen, ja. Wahnsinnig interessant. Vielen Dank.
Mit zwei solchen Kapazitäten. Und deswegen haben wir an euch jetzt mal eine ganz interessante Frage. Wenn ihr einen Zauberstab hättet und irgendwas im Gesundheitssystem zum Besseren verändern könntet, was wäre das?
Ja, also fange ich mal an. Mhm. Also ein wichtiger Faktor, mit dem wir uns auch wirklich beschäftigt haben, ist erstmal die Frage Früherkennung und Frühintervention, dass möglichst ereignisnah die Betreffenden und das Umfeld eben überhaupt erkennen, da ist jetzt etwas Außergewöhnliches passiert. Und das hat zu Reaktionen geführt und da den Blick drauf zu richten, weiter zu verfolgen, wie entwickelt sich das, schafft es die Person, sich wieder zu stabilisieren und nehmen die Beschwerden ab oder ist das nicht der Fall? Und wenn das nicht der Fall ist, dann möglichst auch frühzeitig geeignete Unterstützungsmöglichkeiten zu aktivieren und bereitzustellen, um eben zu verhindern, dass Betreffende Jahre oder Jahrzehnte, nachdem sie Schreckliches erlebt haben, auf einmal mit ganz schlimmen und das Leben beeinträchtigenden Symptomen dann erst das Gesundheitssystem spezifisch aufsuchen, sondern in einem frühen Zeitfenster, wo noch Bewegung erreicht werden kann, wo schlimme Entwicklungen vermindert oder abgewendet werden können. Das ist so ein ganz großer Punkt. Und wir haben das tatsächlich eben auch bei den Monotraumatisierungen, also sprich akuten Unfällen, Verkehrsunfällen, Arbeitsunfällen, in die Klinik und auch in die Forschung eingeführt, da tatsächlich Früherkennung, Frühintervention mit Sekundärprävention zu verbinden, also verhindern und vermindern von Traumafolgen, um die wirklich besonders schlimmen, belastenden und beeinträchtigenden Entwicklungen möglichst frühzeitig abzufangen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Also mein Wunsch mit dem Zauberstab geht in die gleiche Richtung, dass die Kollegen, auch die, ich sag mal, Internisten, Chirurgen, wie auch immer, aufmerksamer sind für Traumatisierungen. Und die müssen zwar keine Traumatherapie machen, aber das daran denken und in der entsprechenden Kanäle leiten, damit frühzeitig, wie Jörg ja auch schon andeutet, bei dieser hohen Chronifizierungsgefahr frühzeitige Therapie einleiten können. Und dann wäre der zweite Wunsch für den Zauberstab, dass mehr Leute kompetent wären in der Traumatherapie. Ja, weil wir haben selbst hier in Freiburg mit relativ vielen Psychotherapeuten gibt es große Probleme, Traumatherapeuten zu finden.
Ja. Ja. Also das auch nochmal als Aufruf zu verstehen.
Ja. Ja.
An alle, die sich berufen fühlen.
Wenn ich noch einen Wunsch, also wenn der Zauberstab zwei Enden hat, darf ich auch noch einen Wunsch noch ergänzen. Die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Settings, also zwischen ambulanter, stationäre, teilstationäre Behandlung. Das gibt es alles. Es gibt schon eine große Vielfalt von Behandlungseinrichtungen, aber die sind häufig nicht gut miteinander verbunden. Also, dass jemand, der jetzt stationär behandelt wird, eine sehr intensive Traumatherapie in der Klinik hatte, dann auch guten Anschluss findet nach der Entlassung und wenn es ambulant nochmal wackelt, vielleicht nochmal kurzfristig auch wieder aufgenommen werden kann. Da sind die Systeme leider noch nicht irgendwie so durchlässig und gut vernetzt, dass das zum Wohle der Betroffenen gut gelingt, sondern es sind häufig so in sich relativ abgeschlossene Systeme und das wäre auch wünschenswert, wenn das flexibler wird.
Dann würde ich den Zauberstab gerne nochmal schwingen.
Das ist ein mächtiges Instrument, Vorsicht.
Und zwar erleben wir immer wieder Restriktionen von verschiedenen Krankenkassen, von Kostenträgern, die wirklich ganz klar indizierter Traumatherapie völlig entgegenstehen und die abblocken. Und da würde ich mir wünschen, dass da eine größere Flexibilität und Bereitschaft wäre, den Menschen zu helfen, weil nochmal, wenn wir eine intensive Traumatherapie über 3 Monate zum Beispiel stationär machen können, können wir den Menschen gut helfen. Ja? Und ansonsten gehen die Reihe weiter in die Chronifizierung und kommen nicht aus dieser schweren Symptomatik raus. Also da wünschte ich mir etwas mehr Offenheit mancher Krankenkassen.
Dafür braucht es wahrscheinlich wirklich einen Zauberstab. Einen
großen.
Ja, und das war jetzt vielleicht Also das waren Wünsche, auch ein bisschen defizitorientiert. Oder was gibt euch denn Hoffnung zum Thema? Was macht euch Hoffnung?
Wir haben die Traumagesellschaft mit 7 Leuten gegründet, 1998. Wir haben jetzt fast 3000 Mitglieder in dieser Gesellschaft. Das Interesse von Therapeuten ist da. Mhm. Ja, und das gibt mir Hoffnung.
Und ergänzend, das gesellschaftliche Klima, ja. Betroffene nach extremen Ereignissen jetzt nicht nur medizinisch zu versorgen, sondern auch daran zu denken, wie geht's denen psychisch, wie kann man denen dabei, kann man die unterstützen, wie kann man Beistand leisten, wie kann man puffern, was die erleben mussten, ist gewachsen. Also jetzt leider negative Beispiele, aber die Großschadensereignisse, die Amokfahrt zuletzt, Mannheim, München, Aschaffenburg, wenn Sie die öffentliche Berichterstattung sich anhören, wird immer sofort berichtet, es wurden Notfallpsychologen, Notfallseelsorger an die Tatorte, an die Orte des Geschehens geschickt. Das wäre vor 30 Jahren so keineswegs selbstverständlich gewesen. Da war die körperlich-medizinische Versorgung nach solchen Sachen natürlich extrem wichtig. Aber wie es den Betreffenden psychologisch geht, das war nicht so im Fokus. Und das hat sich auch positiv geändert. Und auch, dass die Betreffenden häufig nach solchen Ereignissen auch suchen und nach Unterstützung dieser Art suchen, zeigt, dass sich das ein Stück in eine andere Richtung entwickelt hat.
Die Akzeptanz in der Gesellschaft hat deutlich zugenommen. Und das ist sehr gut. Ja.
Wenn man euch so zuhört, würde ich mal davon ausgehen, dass ihr jetzt hier auch viel dazu beigetragen habt, irgendwie die Relevanz einmal rauszustellen, aber auch eben das Interesse anzuregen und genau auf dem Weg auch weiter, den Weg weiter voranzutreiben. Von daher, vielen Dank.
Gerne.
War wahnsinnig interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da draußen auch die eine oder andere Anregung mitgenommen habt und Appell, gerne traut euch, euch mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, in die Praxis zu gehen, an der Versorgung teilzunehmen. Und es ist ein spannendes Feld.
Ja, wir danken euch sehr, dass ihr da wart. Ulrich, Jörg, das war sehr, sehr spannend heute. Und danke für die frohe Botschaft oder die frohe Note zum Ende. Und genau. Für alle, die sich noch mehr zu dem Thema informieren wollen, wir haben mit Jörg schon vor vielen Jahren eine etwas ausführlichere Folge zum Thema Trauma aufgenommen, in der nicht ganz so viel über Klassifikationssysteme gesprochen wurde. Die ist immer noch top aktuell, kann ich nur empfehlen zu hören. Danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
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 Jung und freudlos ist ein Podcast der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Redaktion Ismene Dietrich, Christa Köntges und Sebastian Kromer. Schnitt Julia Frei, Produktion Simon Meyer. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit dem Elsevier Verlag.